Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Antje Allroggen, guten Tag. Papst Franziskus hat ein Faible für schicke Uhren. Das wissen wir schon länger. An diesem Wochenende kursierte dann ein Bild, auf dem er einen dick wattierten weißen Daunenmantel trägt. Modisch in Oversize, das Kreuz locker darüber gelegt. Ist Papst Franziskus vielleicht modebewusster, als wir gemeinhin dachten? Die Frage konnte mittlerweile aufgelöst werden. Tatsächlich handelt es sich um ein Fake-Bild. Christian Schicher ist Medienethiker an der Universität Erlangen-Nürnberg und forscht schon seit Jahrzehnten über das Thema Bildbearbeitung und Manipulation. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, woran erkennt man bei dem Papst im Parker-Bild, dass es sich um eine Fälschung handelt?
Man erkennt es ja womöglich überhaupt nicht. Wenn man genau hinguckt, dann kann man gegebenenfalls an den Übergängen zwischen Kopf und Jacke etwas erkennen. Aber inzwischen sind diese Deepfakes so gut gemacht, dass es vielfach eben nicht möglich ist, das ohne weitere Prüfung zu erkennen.
Ja, wenn wir jetzt fragen, was so eine Fälschung mit uns macht, vielleicht fragen wir erstmal Papst Franziskus. Jedenfalls hat er gestern dazu ja Stellung genommen und hat gesagt, er sei davon überzeugt, dass die Entwicklung von künstlicher Intelligenz und Maschinenlernen das Potenzial habe, auf positive Weise zur Zukunft der Menschheit beizutragen. Wie schätzen Sie das ein? Hat der Papst Humor oder unterschätzt er hier ein Stück weit auch die Gefahren von KI?
Ja, ich denke, er hat nicht Unrecht, weil natürlich künstliche Intelligenz eine Menge Möglichkeiten gibt, das menschliche Leben zu erleichtern, Arbeitsprozesse quasi auf die Technik zu delegieren. Aber wenn man sich über die Konsequenzen Gedanken macht, inwiefern Täuschungen wirken, ist das Ganze natürlich hochgradig problematisch. Denn diese Deepfakes, die es ja nicht nur als Einzelbild gibt, sondern auch in Form bewegter Aufnahmen, können ja so gut täuschend nachgemacht werden, auch in Kombination mit der Manipulation von Stimmen und Lippenbewegungen, dass tatsächlich kaum zu sehen ist, ob es sich um eine Fälschung oder eine tatsächliche Bildnachricht handelt. Also insofern sind die Probleme schon da und digitale Bilder sind ja schon seit Jahrzehnten überhaupt kein Beweismittel mehr, wie das früher zu analogen Zeiten noch der Fall war.
Also wo und wie erreichen wir die Kompetenzen, das überhaupt einordnen zu können?
Ja, die Kompetenz sollte darin bestehen, dass man sich auch technisch tatsächlich mit diesen Dingen beschäftigt. Man kann ja eine Google-Rückwärtssuche beispielsweise zeigen. Es gibt auch sogenannte Bildforensiker, die das dann entschlüsseln, also ob es sich um eine Bearbeitung handelt oder nicht. In erster Linie sind diese Kompetenzen aber tatsächlich bei Fachleuten angesiedelt. So haben beispielsweise die Heute-Nachrichten ein spezifisches Rechercheteam, die sich dann solche Bilder anschauen, weil Bilder werden ja nicht nur manipuliert, sondern teilweise auch in falschen Kontexten eingesetzt. Also wenn beispielsweise behauptet wird, dass es sich um ein Bild aus dem Ukraine-Krieg handelt, ist es schon so gewesen, dass es sich zum Beispiel um Bilder aus dem Syrien-Krieg handelt und vieles mehr. Also wichtig ist letztendlich einerseits die kontextuelle Einordnung dieser Bilder und weiterhin ist es natürlich auch wichtig zu untersuchen, ob diese Bilder eben real sind oder auch nicht.
Aber führt das nicht zu einem massiven Vertrauensverlust, wenn ich immer bei jedem Bild, auch bei jeder Stimme, Sie sagten es, bei jedem Text mich fragen muss, ist das echt oder nicht echt? Das kostet ja auch Zeit, so ein Faktencheck oder eine Recherche.
Ja, das ist richtig und das kann natürlich nicht jeder einzelne Bürger oder jede einzelne Bürgerin selber leisten. Das muss man sicherlich ein Stück weit delegieren an die Expertinnen und Experten. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, ist es sinnvoll, immer misstrauisch zu sein, egal was wir an Bildern über Medien präsentiert bekommen.
Die Frage ist nicht neu, aber immer noch dringlich. Braucht es da mehr Regelungen und mehr Medienkompetenz?
Ja, es braucht sicherlich beides. Die Frage ist ja immer nur, wer kann das bewerkstelligen? Sie haben ja eben schon die Zeit und Zeit heißt ja auch Geld angesprochen. Also es ist insgesamt natürlich schwierig, ja, eine Instanz zu schaffen oder zu legitimieren, diese Geschichten zu machen. Also der Journalismus macht natürlich traditionelle Recherche. Es gibt Medien-Selbstkontrollinstanzen, die sich damit auseinandersetzen, so unter anderem auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also es ist elementar wichtig, da letztendlich auch Geld reinzustecken und Kompetenz zu steigern, damit dieser Vertrauensverlust, den Sie angesprochen haben, quasi nicht überhand nimmt und damit wir eine gewisse Sicherheit auch als Rezipientinnen und Rezipienten haben können, dass die Bilder, die uns präsentiert sind, nach Prüfung auch wahrhaftig sind.
Und die Schulen, meines Wissens, ist es immer noch kein Pflichtfach.
Ja, das ist tatsächlich ein Versäumnis und Versagen. Also da ist aus meiner Sicht auch dringend erforderlich, dass man Medienkompetenz stärkt. Kollegen von mir wie Bernhard Pörksen fordern zu Recht seit Jahren, dass so ein Fach wie Medienkunde endlich mal auf die Agenda der Stundenpläne kommt. Das Wochenmagazin Die Zeit hat eine ganze Reihe von entsprechenden Materialien entwickelt und aus meiner Sicht sollten die viel stärker im Unterricht eingesetzt werden. Und ich würde auch stark dafür plädieren, dass ein Fach Medienkunde endlich auch unsere Schulen erreicht.
Wie wir mit KI-Bildmanipulationen souverän umgehen können, darüber sprach ich mit dem Medienethiker Christian Schicher. In Belarus leben Medienschaffende, die sich der Staatsdoktrin widersetzen, gefährlich. Kaum ein Tag vergeht ohne Durchsuchungen, Verhaftungen oder Gerichtsurteile gegen Medienschaffende. Zuletzt wurden vor einigen Tagen die Urteile gegen die Chefredakteurin und die Geschäftsführerin des größten und beliebtesten Internet-Nachrichtenportals des Landes verkündet, jeweils 12 Jahre Strafkolonie. Momentan befinden sich 37 Medienschaffende in Haft, Tendenz steigend. Inga Litzingewitsch über die Situation des unabhängigen Journalismus in Belarus.
Wir begrüßen die Zuschauer von Belsat. Wir befinden uns auf dem Platz des Wandels in Minsk. Hier haben sich hunderte Menschen neben dem improvisierten Gedenkort für den ums Leben gekommenen 31-jährigen Raman Bandarenka versammelt.
15. November 2020. Die Journalistinnen Katerina Andreeva und Daria Chulzova gehen ihrer Arbeit nach. Sie streamen von der Gedenkfeier von Raman Bandarenka. Wenige Tage zuvor war der Regimegegner im Hinterhof seines Wohnblocks von Menschen in Zivil in einen Minibus gezerrt und zu einer Polizeiwache gebracht worden. Am nächsten Tag erlag er in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Andreeva und Chulzova streamen Bilder von der Gedenkfeier aus einem Fenster im 13. Stock eines angrenzenden Wohnhauses.
Als unser Stream bereits zu Ende ging, hat das Sondereinsatzkommando OMON die Wohnungen gestürmt, vom ersten Stock immer weiter aufwärts.
Erinnert sich Daria Chulzova.
Wir wurden festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Es wurde ein administratives Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eröffnet. Doch schon damals wurde uns gesagt, wir würden demnächst in der Strafkolonie Hemden für die Miliz nähen.
Genau so kommt es. Daria Chulzova und Katerina Andreeva werden nach Ablauf der administrativen Haftstrafe nicht entlassen, sondern umgehend zu 2 Jahren Strafkolonie verurteilt.
Uns wurde vor allem die Organisation und Koordination von Massenunruhen vorgeworfen. Unseren Stream haben sie so dargestellt, als hätten wir den Menschen damit Anweisungen gegeben, wohin sie gehen sollten.
Chulzova wird nach 2 Jahren entlassen. Gegen ihre Kollegin Andreeva wird ein weiteres Strafverfahren eröffnet, wie in Belarus mittlerweile üblich, hinter verschlossenen Türen. Das berichtet Wolchow Wojen vom belarussischen unabhängigen Journalistenverband BASCH.
Sie wurde noch einmal angeklagt. Hochverrat. Insgesamt hat sie 8 Jahre und 3 Monate bekommen.
In den folgenden Monaten werden praktisch alle unabhängigen Medien in Belarus zu extremistischen Organisationen erklärt. Höhepunkt der Bekämpfung von Medien und NGOs war der Sommer 2021.
Es ging damit los, dass Tutbai Mitte Mai liquidiert wurde. Dann wurde das Flugzeug mit Pratasevich zur Landung gezwungen. Im Juni und Juli gab es dann eine Welle von Durchsuchungen, Verwüstungen und Festnahmen in Redaktionen im ganzen Land. Es traf große Redaktionen wie Radio Free Europe, deren Büro demoliert wurde, aber auch regionale Medien.
Damals verließen mehr als 400 Medienschaffende das Land. Die Redaktionen nahmen ihre Arbeit aus dem Ausland wieder auf. Die Kommunikation mit Quellen in Belarus ist allerdings schwierig. Wer die eigene Meinung mit Klarnamen äußert, läuft Gefahr, verhaftet zu werden, erzählt Wolhoch Woin.
Uns sind drei Fälle von Menschen bekannt, die für die Kommunikation mit unabhängigen belarussischen Medien, also sogenannten extremistischen Organisationen, bestraft wurden. Daria Losik, Ehefrau des politischen Gefangenen Ia Losik, ist jetzt selbst politische Gefangene. Sie hat 2 Jahre Haft bekommen. Der Militärexperte Jaor Lebedok hat 5 Jahre bekommen und Natalia Dulina 3,5, dafür, dass sie unter ihrem eigenen Namen Interviews gegeben hat.
Fast täglich gibt es neue Durchsuchungen und Festnahmen.
Wir leben in einer Zeit, in der sowohl die Quellen anonymisiert werden als auch die Autoren. Das ist komplett absurd, denn der Name der Journalisten ist immer ein Qualitätsmerkmal. Doch jetzt trauen sie sich nicht mehr, ihre Namen anzugeben, selbst wenn sie im Ausland sind. Man hat Angst um sich selbst und um die im Land verbliebenen Angehörigen.
Hinzu kommt das Problem, die Inhalte in Belarus zur Verfügung zu stellen. Laut Wolhoch Woin sind Nachrichtenseiten blockiert. Ohne VPN lassen sie sich nicht öffnen. Um an Informationen zu kommen, braucht man also ein gewisses Know-how. Und es ist für Leser, Hörer und Zuschauer gefährlich, den Content zu konsumieren.
Früher musste man sich bei Personenkontrollen ausweisen. Heute wird nach dem Mobiltelefon gefragt. Man muss es entsperren. Sie prüfen die Korrespondenz und welche Telegram-Kanäle man abonniert hat. Das Teilen von Links zu unabhängigen Medien kann als Ordnungswidrigkeit zum Arrest führen.
Und so ein Arrest kann auch in ein Strafverfahren münden. Mithilfe der allgegenwärtigen Angst wollen die Machthaber die Menschen zwingen, staatliche Medien zu konsumieren. Die liefern jedoch ausschließlich Propaganda.
Über die aktuelle Situation in Belarus für Medienschaffende berichtete Inga Lizengewitsch. Gestern war in einigen Medien von einem Geheimplan der ARD die Rede. Medien wie der Münchner Merkur beriefen sich dabei auf eine Recherche des Business Insider. Worum geht es genau? In dem Nachrichtenportal aus dem Hause Springer ist davon die Rede, dass der Rundfunkbeitrag drastisch erhöht werden könnte. Zitiert werden dafür ARD-interne Dokumente. Ob der Rundfunkbeitrag steigt oder auch wie hoch er steigt, das ist bis dato noch gar nicht bekannt. Aber der Text zitiert einige Quellen, die das bestätigen könnten. Mit meiner Kollegin Annika Schneider möchte ich die Recherche jetzt ein wenig einordnen. Was hat der Business Insider nach eigenem Bekunden denn herausgefunden?
Business Insider hatte nach eigenen Angaben Einblick in eine Präsentation, und zwar von einem Treffen der Intendantinnen und Intendanten der ARD zum Thema Rundfunkbeitrag. Und in dieser Präsentation findet sich unter anderem die Aussage, dass der Rundfunkbeitrag ab 2025 so auf gut 20 oder bis hin zu gut 25 Euro steigen könnte. Daher kommen also diese Schlagzeilen, Rundfunkbeitrag könnte über 25 Euro steigen. Dabei fällt aber etwas ganz Wichtiges unter den Tisch. Diese Zahlen, die sind nämlich schon ein Dreivierteljahr alt. Die Präsentation ist aus dem Juni 2022 und damals waren es ja, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk anging, noch ganz andere Zeiten. Wir erinnern uns, ARD-Vorsitzende war damals Patricia Schlesinger. Das ist die RBB-Intendantin gewesen, die dann später gehen musste im Sommer, unter anderem wegen des Vorwurfs, sie sei mit Beitragsgeldern verschwenderisch umgegangen. Seitdem sind die Sender ja sehr hart kritisiert worden, aus der Gesellschaft, auch aus der Politik. Und es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass diese alte Präsentation noch den aktuellen Stand der Debatte in den Sendern abbildet. Und, was man natürlich auch noch mal betonen muss, ein Beschluss oder gar eine Festlegung ist diese Präsentation natürlich auch nicht. Denn beschlossen ist beim Thema Rundfunkbeitrag tatsächlich noch gar nichts.
Aber es sind Zahlen, die ja jetzt kursieren. Sie sagten gerade bis zu 25,19 Euro. Was sagt denn die ARD dazu?
Zu den ganz konkreten Zahlen hat sie mir gar nichts gesagt. Ich habe die ARD-Pressestelle angefragt und die verweist ganz allgemein auf das Verfahren, mit dem die Beitragshöhe festgelegt wird. Es klingt in den Medienberichten zum Teil ja fast so, als ob sich die Intendantinnen und Intendanten zusammensetzen und dann den neuen Beitrag einfach festlegen. Das ist natürlich nicht so. Die Sender überlegen, wie viel Geld sie brauchen in den kommenden Jahren, um ihren gesetzlich festgelegten Programmauftrag zu erfüllen. Und diesen Bedarf melden sie dann an. Und eine unabhängige Kommission, die KEF, die prüft dann, inwiefern diese Anmeldungen gerechtfertigt und notwendig sind. Und beim letzten Mal war es so, dass sie diesen Wunschbeitrag der Sender dann auch noch einmal ordentlich gekürzt hat. Die KEF gibt dann eine Empfehlung ab, wie hoch der Rundfunkbeitrag ausfallen muss, und die Landesparlamente müssen das dann noch einmal absegnen.
Von Seiten der Politik kamen zuletzt aber ja auch einige Signale, dass eine Beitragserhöhung diesmal nicht einfach so durchgehen würde, oder?
Ja, das ist gerade eine extrem hitzige, politisch aufgeheizte Debatte rund um dieses Thema. Und mehrere Ministerpräsidenten haben tatsächlich ja schon eine Deckelung des Beitrags gefordert. Da muss man einfach einschränkend sagen, es ist nicht Aufgabe der Politik, direkt die Höhe des Beitrags festzulegen. Dafür gibt es ja gerade die KEF, wie ich gerade beschrieben habe. Die Aufgabe der Politik ist es, den Auftrag der öffentlich-rechtlichen Sender vorzugeben. Und da ist es so, dass sich die Bundesländer, die zuständig sind, eben noch nicht einigen konnten auf wirklich große Reformschritte, welche Teile des Programms eingespart werden sollen.
Jetzt ist diese Veröffentlichung des Business Insider in der Welt und damit ja auch die Diskussionen darum. Lässt sich denn schon was sagen über die zukünftige Höhe des Rundfunkbeitrags?
Es ist so, dass sehr viele Faktoren eine Rolle spielen. Deswegen ist es schlecht abschätzbar, wie sich der Rundfunkbeitrag entwickelt. Es ist klar, dass die Sender zuletzt mehr Einnahmen hatten durch Rundfunkbeiträge als vorher geplant. Und sie haben auch schon Sparmaßnahmen angepackt, zum Beispiel durch noch bessere Zusammenarbeit der verschiedenen Rundfunkanstalten. Andererseits müssen und wollen sie auch investieren, zum Beispiel in digitale Infrastruktur. Und die Inflation schlägt natürlich auch in den Sendern zu, in Form von Tarifsteigerungen zum einen und dann aber auch ganz allgemein in Form von gestiegenen Kosten.
Wird es denn allein deshalb zu Steigerungen kommen?
Ja, das war interessanterweise letzten Freitag Thema bei der Sitzung des NDR-Rundfunkrats. Und dort hieß es ja, die ARD wolle Kostensteigerungen anmelden. Die werden aber in den genannten Bereichen so zwischen 2,1 und 2,7% hoch ausfallen. Und das liegt natürlich deutlich unter der allgemeinen Inflation. Es ist schon davon auszugehen, dass die Sender das politische Klima sehr im Blick haben und genau wissen, wie kritisch Beitragssteigerungen gerade gesehen werden. Meine Prognose ist aber auch, dass die Sender mit dem bisherigen Beitrag einfach nicht hinkommen werden mit diesen 18,36 €, solange die Politik nicht beschließt, zum Beispiel Funkhäuser zusammenzulegen oder bestimmte Inhalte ganz zu streichen. Das hat WDR-Intendant Tom Buro in einer Grundsatzrede im Herbst auch angesprochen. Solange diese grundsätzliche Frage nicht geklärt ist, wie wir uns als Gesellschaft die öffentlich-rechtlichen Sender in Zukunft vorstellen, auch vielleicht kleiner, schmaler vorstellen, gibt es beim Thema Rundfunkbeitrag einfach nur sehr begrenzten Spielraum für alle Beteiligten, für die Intendanten, für die KEF und auch für die Politik, die den Beitrag eben nicht einfach so deckeln kann.
Steigt er oder steigt er nicht? Annika Schneider fasste eine Recherche des Business Insider zum Rundfunkbeitrag der Öffentlich-Rechtlichen für uns zusammen. Und das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Wie auch immer die Diskussion um den Rundfunkbeitrag ausgehen wird, guter Journalismus kostet Geld. Unabhängigen Journalismus muss sich ein Staat leisten wollen. Dazu gehört auch der partizipative Gedanke, Bürgerinnen und Bürger am Programm zu beteiligen. Das ist bei vielen freien Radios so der Fall. Finanziert werden sie von den Ländern. Allerdings ist deren Finanzierung, je nach Mediengesetz, ist ja Ländersache, und Land verschieden. Während in einigen Bundesländern die freien Radios kaum finanzielle Unterstützung durch die Medienanstalten erhalten, können andere Radios in anderen Ländern mehr als gut davon leben. In Sachsen bangen gerade viele dieser Radios um ihr Überleben. Einzelheiten von Alexandra Gerlach.
Sie hören aktuell das Radio Blau-Magazin am Abend.
Seit 1995 ist Radio Blau in Leipzig zu hören. Frei, unabhängig und nicht kommerziell. Ein Mitmachradio für Bürger und Bürgerinnen aller Altersklassen, Berufsfelder, Kulturen und Sprachen. Im Fokus die lokale Identität. Das Ziel, Medienkompetenz und Bildung durch Mitmachen im lokalen Rundfunk zu stärken.
Was willst du anderen erzählen?
Hier kannst du deine Ideen mit anderen teilen.
Finanziert wird die Freie Leipziger Radiostation unter anderem über die Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien, kurz SLM. Seit 2017 sichert die SLM die staatsferne Grundfinanzierung der Freien Radios in Sachsen mit einem Etat von 100.000 Euro pro Jahr. Mit diesem Geld werden Stellen in den Radiostationen zur Koordinierung des Programms sowie Technik, Weiterbildungen und Projekte finanziert. Auch bei Radio Blau in Leipzig ist das so, wie Pressesprecherin Anja Tümmler bestätigt.
Also festangestellt sind wir 4 Personen, aber niemand von uns hat eine volle Stelle, sondern ja, ich habe eine halbe Stelle und 3 Personen haben so Drittelstellen. Genau.
Das ist auch bei den anderen freien Radiostationen ähnlich. Inzwischen ist zu Radio Blau in Leipzig, Radio T in Chemnitz und Colorado Dresden noch Radio Z aus Zittau hinzugekommen. Doch am Grundetat für die freien Radios hat sich bislang nichts geändert. Statt durch 3 wird nun durch 4 Empfänger geteilt. Das hat für die Radiomacher gravierende Folgen, wie Claudia Meicher, medienpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen im Sächsischen Landtag, besorgt konstatiert.
Klar ist, wenn bisher 100.000 Euro in diesem Topf waren für 3 freie Radios und wir sehr viel Preissteigerung sehen können, aber eben auch ein weiteres Radio dazukommt, dann ist es definitiv zu wenig.
Aus Sicht der nicht kommerziellen Radiomacher ist der Sendebetrieb aufgrund der neuen Viertelung des Etats nicht mehr ganzjährig gesichert. So auch bei Radio Blau in Leipzig. Anja Tümmler.
Für uns bedeutet das halt im Grunde seit Dezember auch die Unsicherheit, ne? Ob wir überhaupt ab Herbst weiter senden können, ob überhaupt ab Herbst 2 Stellen, die koordinieren, weiter bezahlt werden können.
Dazu gab es in der gestrigen Sitzung des Medienrates noch einmal Gespräche mit den nicht kommerziellen Radiomachern, wie die Medienanstalt bestätigt. Denn Anfang April sollte eigentlich noch ein neues freies Radioprojekt in Sachsen an den Start gehen. Das Rundfunkkombinat Sachsen ist ein Zusammenschluss der nicht kommerziellen Radio-Community in Dresden, Leipzig und Chemnitz sowie weiterer 4 Sozial- und Kulturinitiativen aus Sachsen. Sie wollen gemeinsam nicht kommerzielles Mitmachradio aufs Land bringen. Doch auch dieses Projekt ist aktuell nicht gesichert. Der Sendestart steht in den Sternen. Claudia Meicher, medienpolitische Sprecherin der Sächsischen Bündnisgrünen, fordert eine prinzipielle Erhöhung des Grundetats für alle freien Radiostationen.
Und da muss man realistischerweise sagen, aufgrund von Steigerungen von Kosten und einer zunehmenden Breite braucht es eben auch mehr Geld in dem Haushalt genau für diesen Bereich.
Angesichts der drastischen Kostensteigerungen durch Inflation und Energiekrise hatte der Sächsische Landtag im letzten Dezember im neuen Doppelhaushalt Landesmittel in Höhe von 2 Millionen Euro für neue Ideen und Projekte im privaten Rundfunk und in neuen Medien ab dem Haushaltsjahr 2023 bereitgestellt und im Haushaltsbegleitgesetz fixiert. Die Sächsische Landesmedienanstalt will aus diesem Etat 2023 weitere 221.000 Euro für die freie Fernseh- und Radiolandschaft im Freistaat Sachsen einsetzen. Dazu muss der Medienrat der Anstalt nun zunächst eine Fördersatzung beschließen, mit entsprechenden Kriterien für die Vergabe der Mittel. In einer Sondersitzung am 3. April, also Montag nächster Woche, könnte demzufolge bereits über eine entsprechende Fördersatzung beschlossen werden.
Über die wackelige Zukunft freier Radios in Sachsen, ein Beitrag von Alexandra Gerlach. Und das war's von uns. Im Büchermarkt geht es unter anderem um Das lange Schweigen des Vaters, ein Buch über durch den Krieg traumatisierte Väter, gleich nach den Nachrichten. Für Medias Res war Antje Allroggen am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Nachmittag.